Erlebnispädagogik ist mehr als Lagerfeuer, mehr als Action, Spiele oder draußen sein. In diesem Podcast geht es um Haltung, Wirkung und um das, was wirklich bleibt. Wir sind Clara und Matthias von Aventerra. Unsere Wege und Erfahrungen der Erlebnispädagogik sind ganz unterschiedlich, aber uns verbindet die Leidenschaft, sie lebendig zu machen und ihre Wirkung spürbar zu zeigen. Willkommen bei Mehr als Lagerfeuer. Schön, dass du da bist. Warst du jetzt am Wochenende Zuhörer einer Podiumsdiskussion zum Thema nachhaltige Tourismusstrategie? Und ja, warum warst du überhaupt da?
Ich fand das Thema unheimlich spannend, weil wenn ich mir überlege, wo sind wir unterwegs, gerade wenn wir mit Schulklassen oder Gruppenangebote machen, dann sind es ja durchaus auch in touristisch interessanten Gebieten. Jetzt nicht in Städten oder Großstädten, sondern tatsächlich ja in auch landschaftlich interessanten Bereichen, wo ja Tourismus ganz häufig irgendwie anders gedacht werden muss, wie jetzt so ein klassischer Städte- oder Badetourismus. Und da fand ich es einfach interessant, weil ich sehe da natürlich schon auch immer wieder eine Verbindung zwischen Tourismus und Bildung. Und ich war gespannt, was die Gäste, die da auf dem Podium waren, eben dazu beitragen können oder was denn ihre Positionen dazu sind.
Und was ist letztendlich bei rumgekommen oder ja, welche Fragen standen auch so im Raum?
Also so das große Thema war im Endeffekt die Veränderung durch den Klimawandel. Also wie verändert sich so eine Tourismusregion, die zum Beispiel sehr stark vom Wintersport abhängig war oder nach wie vor auch noch ist, wenn einfach Wintersport nicht mehr so durchgeführt oder nicht mehr so angeboten werden kann, wie es halt einfach vor vielen Jahren noch war. Und das Interessante vor allem ganz speziell war eben halt zu sagen, naja, wenn wir von nachhaltigem Tourismus sprechen, dann können wir halt nicht immer nur dieses Thema ökologische Nachhaltigkeit betrachten, sondern wir brauchen halt auch den Blick auf diese ökonomische Nachhaltigkeit und die soziale Nachhaltigkeit, weil irgendwie alles miteinander zusammenhängt. Und häufig wird halt so diese ökologische Nachhaltigkeit sehr, sehr hoch angesetzt und das Ökonomische und Soziale, das findet einfach nicht im selben Maße Betrachtung. Hängt aber unglaublich damit zusammen, weil wenn die Wirtschaftskraft in der Region fehlt, dann wird die natürlich auch irgendwann uninteressant. Also sprich, ich kann einen wahnsinnig guten Naturschutz machen, aber wenn mich der so einschränkt, dass ich nachher nichts mehr machen kann, also nichts mehr, was irgendwo auch Wirtschaftskraft bringt, dann wird Wirtschaft verschwinden und es hat ja dann am Ende auch Auswirkungen wieder auf das soziale Miteinander, also auch das, was dort vor Ort mit den Menschen passiert, welche Infrastruktur die zur Verfügung haben und so weiter. Und das war eigentlich total spannend, dass da so alles drei bedacht werden sollte, um am Ende auch nachhaltigen Tourismus dort zu ermöglichen. Und das war so eines dieser Hauptthemen, die da diskutiert worden sind. Und warum ich dann da jetzt speziell auch da war, war, weil es einfach auch ein Standort ist, wo wir viel mit Schulklassen aktiv sind. Und mir fällt immer wieder auf, dass wenn über Tourismus gesprochen wird und wenn auch Tourismusstrategien entwickelt werden, dass man ganz häufig so diesen Teil Bildung nicht so richtig stark betrachtet, wie man meiner Meinung nach betrachten sollte, weil unsere Bildungsarbeit ist im Endeffekt auch ein Beitrag dazu, dass eine Tourismusregion eben auch stark bleiben kann.
Und wie meinst du das direkt? Hast du vielleicht ein konkretes Beispiel? Weil ich kann mir ja da jetzt gerade noch nicht so ganz was drunter vorstellen.
Naja, wenn man überlegt, wir sind an so einer Region einfach mit einer gewissen Anzahl an Klassenfahrten. Das heißt, wir bringen im Endeffekt ja auch Touristen in eine Region. Wir machen eine Region erlebbar für junge Menschen, die vielleicht in einigen Jahren dann selber wieder herkommen und nochmal dorthin zurückgehen, wo sie in der 6. Klasse waren, als Kind waren, um auch nochmal vielleicht so in Erinnerungen zu schwelgen. Dann sorgen wir dafür, dass natürlich auch dieses Thema Nachhaltigkeit, dieses Thema Bewusstsein für diesen Lebens- und Naturraum zu schaffen. Also auch das machen wir. Also wenn du dir überlegst, so, wir führen an so einem Standard circa 30 Klassenfahrten durch mit etwa 25 Schülern oder Schülerinnen, dann haben wir am Ende 750 Personen und die bleiben 4 Übernachtungen. Also das ist eine nicht zu verachtende Zahl an Gästen, die ja in so einer Region sind und die ja auch dazu beitragen, dass am Ende ja auch diese nachrangigen Wirtschaftsbetriebe ja auch davon leben können. die wollen alle morgens ein Brötchen essen oder zwei Brötchen, die muss irgendjemand ja backen. Also sprich, die liefert jemand an. Die übernachten alle und lassen am Ende von so einer Woche einen großen Bettwäscheberg übrig. Die müssen irgendwo gewaschen werden und so weiter und so fort. Dann gibt es dort eine Unterkunft, die muss gewartet, gereinigt und so weiter werden. Man braucht Lebensmittel, man braucht Strom, man braucht Wasser, man braucht Abwasser. Also da hängt einfach unglaublich viel dran. Und wenn man sich das mal überlegt, dann ist das, finde ich, gar nicht so eine kleine Anzahl an Personen, die ja nicht aufgrund der touristischen Attraktivität in so einer Region dorthin kommt, sondern weil wir Bildungsmöglichkeiten schaffen. Keine Ahnung, nennt es Bildungstourismus, was wir im Endeffekt anbieten, wenn man da nochmal so diese Verbindung schlagen möchte.
Klassenfahrten bieten ja aber auch eine gewisse Planbarkeit. Also eine Klassenfahrt wird bei uns ungefähr ein Jahr im Voraus geplant und gebucht und die Jugendherbergen oder Unterkünfte sicherlich ja auch. Und du sagst eine Klassenfahrt eigentlich nicht eine Woche vorher ab.
Ja, das war auch echt ein interessantes Argument. Das ist natürlich für so eine Hotellerie oder auch eben für diese nachrangigen Wirtschaftsbetriebe natürlich echt schwierig, wenn du bis zum Tag der Anreise auch stornieren kannst, weil dir das Wetter gerade nicht gefällt oder weil vielleicht doch was anderes irgendwie netter ist. Und dass das die Personen und die Unternehmen vor Ort am Ende echt vor eine Herausforderung stellt, das leuchtet mir echt ein. Klar, weil du planst ja. Du erwartest jetzt irgendwie 4, 5 Personen für 1, 2, 3 Tage. Dann hältst du ja gewisse Lebensmittel vor. Du schaffst ein bestimmtes gastronomisches Angebot. Und da bieten wir halt auch eine Planbarkeit, so wie du sagst. Bei mir hat noch nie eine Schulklasse 2, 3 Tage vorher abgesagt, weil sie gerade merken, oh, woanders könnte es aber auch nicht sein. Und wir haben uns mal spontan umentschieden. Das funktioniert einfach nicht. Und somit bieten wir halt auch eine schöne Planbarkeit für alle anderen, wo halt einfach klar ist, wir sind hier wieder in dieser Woche mit circa 100 Schüler und Schülerinnen. Die wollen alle was essen. Die brauchen alle eine Verpflegung und so weiter und so fort. Und wie du sagst, das ist im Jahr davor schon irgendwie klar und da verändert sich nicht viel. Und das ist auch gerade in solchen oder grundsätzlich in diesem Bereich ja eine wahnsinnig tolle Planbarkeit. Und wenn du dir dann noch überlegst, und da kam in diesem Podium echt eine interessante Zahl einfach raus, und zwar so jeder Arbeitsplatz in dieser Herberge, wo wir mit die Angebote durchführen, bringt in der Region halt weitere 1,5 Arbeitsplätze. Und das ist natürlich schon auch, finde ich, eine starke Zahl, wenn du dir überlegst, dass in so einem Betrieb ja locker irgendwie 10, 12 Leute ja tätig sind. Also ich finde, das ist schon auch eine schöne Verantwortung, die man da ja auch hat für eine Region, für andere Menschen.
Und was für ein Fazit ziehst du jetzt für dich daraus oder auch für uns als erlebnispädagogischen Anbieter? Warum ist das für uns so ultra relevant?
Also ich finde es vor allem relevant deshalb, weil an dem Beispiel oder da jetzt an dem Standard war es halt so, man hat da vor vielen, vielen Jahren gerade so mit dem Thema, wie können wir Tourismus irgendwo in dieser Region besser halten, man unfassbar viel Geld in eine neue, noch spektakulärere Hängebrücke investiert. Und wir waren in der vergangenen Woche mit Schulklassen da und es war mal wieder richtig schlechtes Wetter. Die ganze Zeit Regen, Wind, kalt und wir sind trotzdem unterwegs. Und ich habe auf dieser ganzen Orientierungswanderung keinen einzigen wirklich schönen Spot, wo ich mich mal unterstellen kann, wo ich geschweige denn einfach mal sitzen kann. Und das ist schon so ein Wunsch oder vielleicht auch ein Appell, gerade wenn es Richtung Tourismusverantwortlichen geht, dieses Thema Bildung mit zu bedenken, zu sagen, können wir nicht auch einen Teil unserer Investitionen nicht auch für Bildungsräume nutzen? Und jetzt geht es mir nicht darum, noch ein Schild aufzustellen, welche Tierart oder welche Pflanzenart hier lebt, sondern einfach tatsächlich um diesen Bildungsraum. Also wo kann ich sitzen? Wo kann ich fäschbern? Wo kann ich mal trocken sitzen? Und das nicht einfach abhängig davon machen, dass wir nette Menschen treffen, die uns in den Vorraum reinlassen, dass wir wenigstens für die halbe Stunde mal trocken und nicht im Wind sitzen können. Und das ist so meine Forderung oder das, was ich den Menschen, die sich mit diesen Strategien auseinandersetzen, einfach gerne mitgeben möchte. holt doch auch die Bildungsakteure mit an den Tisch. Also unterhaltet euch auch mit den Menschen, die eben nicht nur Schneeschuhtouren, Skibetrieb, Mountainbike-Touren, Wanderungen oder Ähnliches anbieten, sondern die, die eben auch eine Generation oder eine Größe an Menschen bringen, die für so eine Region meines Erachtens auch wichtig sind. Ein zweiter Impuls oder ein zweiter Wunsch, den ich habe, ist natürlich immer dieses Thema, ihr könnt auch als Region dazu beitragen, dass solche Bildungsangebote bei euch auch stattfinden können. Weil wir wissen es alle, dass im Endeffekt eine Klassenfahrt halt irgendjemand bezahlen muss. Und meistens sind es die Eltern. Und das macht es immer schwieriger in der heutigen Situation, so diese Kosten zu tragen, die so eine Klassenfahrt am Ende halt auch mit sich bringt. Und jetzt ist schwierig, das immer nach oben zu schieben, aber vielleicht kann man ja auch regional gerade solchen Unterkünften, die eben für solche Klassenfahrten, für solche Bildungsangebote da sind, vielleicht kann man denen irgendwo auch entgegenkommen. Vielleicht kann man da lokal Möglichkeiten schaffen, wie die finanziell nicht unter so einem großen Druck stehen, wie vielleicht, oder anders gesagt, denen vielleicht Dinge ermöglichen, damit die wirtschaftlicher bleiben können. Weil halt natürlich ein Hotel nebenan eine ganz andere Kalkulation machen kann, einen ganz anderen Zimmer- und Übernachtungspreis aufrufen kann, wie jetzt irgendein Jugendgästehaus. Und das fände ich schon auch an der Stelle mal lohnenswert, darüber nachzudenken, wie kann denn auch vor Ort lokal Menschen, die irgendwo kommunal aktiv sind, auch schauen, wie können wir Bildungsanbietern oder Jugendgästehäuser, Jugendherbergen, Freizeitheimen denn irgendwo auch so ein bisschen diese finanzielle Last nehmen. Und darüber hinaus, ich finde, Tourismus darf sich ruhig auch für Bildung engagieren. Ist doch stark, wenn wir Bildung als gesellschaftliche Aufgabe betrachten und ich als Anbieter von einem touristischen Angebot oder von einem Hotel oder als Tourismusbeauftragter einfach sage, liebes Bildungsministerium, wir brauchen auch genau diese Gruppen. Die sind ein Teil für eine regionale Vielfalt, für einen attraktiven Tourismus, für nachhaltiges Freizeitverhalten und so weiter. Also warum sollen immer nur die Bildungsakteure laut werden und Forderungen stellen? Ist es nicht viel, viel imposanter oder ist es nicht vielleicht viel wirkungsvoller, wenn auch Menschen laut werden, andere Bereiche laut werden, die man vielleicht im ersten Moment erst gar nicht mit Bildung verbindet und damit auch so ein gutes Bewusstsein in Sachen Politik und Entscheidung bewirkt. Wir haben hier einfach eine wahnsinnig große Aufgabe, Bildung als gesellschaftliche Querschnittsaufgabe zu verstehen.
Und was kann ich als Einzelperson da jetzt tun, als vielleicht der Erlebnispädagoge? Wie können wir uns da zusammentun?
Ich glaube, es hilft auf jeden Fall, wenn wir immer wieder so dieses Thema auch mitnehmen. Also sprich, wenn wir irgendwo sind, wenn wir uns bewegen, tatsächlich auch immer wieder gucken, was ist denn eigentlich unser Beitrag dazu? Und vielleicht auch mal aktiv auf Menschen zugehen, aktiv einfach mal unsere kleine Netzwerke auch zu nutzen und im Endeffekt zu sagen, schaut mal, welche Möglichkeiten bieten sich denn euch, so Bildung auch nach vorne zu tragen. Und natürlich immer, immer schön, wenn wir auch tatsächlich vor Ort touristische Angebote nutzen können, weil jedes Naturschutzzentrum lebt natürlich auch da davon, dass es besucht wird. Und die 1-2 Euro, die das dann am Ende vielleicht Eintritt kostet, kann natürlich auch ein Beitrag da dafür sein, dass so eine Vielfalt an so einer Stelle auch erhalten werden kann und genau solche Dinge eben auch mit einzuplanen. Und warum soll nicht am Ende meiner Orientierungswanderung nicht der Besuch des Naturschutzzentrums sein, wo wir die Natur, die wir davor gesehen haben, die wir vielleicht erspürt haben, die wir wahrgenommen haben mit all unseren Sinnen, warum sollen wir die nicht uns nachher nochmal theoretisch anschauen, indem wir was über die Entstehung, die Geschichte, die Artenvielfalt und so weiter nicht halt auch lernen. Und das in einem attraktiven Naturschutzzentrum, die sich viel Mühe geben, sowas auch lebendig und anschaulich auch zu gestalten. Und so sehe ich da schon viele schöne Möglichkeiten, wie auch wir mit Gruppen und wie auch wir so mit unserer Planung, mit unseren Möglichkeiten da auch zeigen können, wir konsumieren nicht nur, sondern wir geben im Prinzip auch was zurück, indem wir solche Sachen nutzen und vor allem indem wir halt auch diese Vielfalt am Ende auch schützen oder durch das, was wir es halt bewusst machen, erlebbar machen. Das könnte schon sowas sein, was wir alle immer wieder auch im Kleinen tun können.
Dankeschön, dass du mir das erzählt hast. Ich fand es super spannend und ich bin echt auch gespannt, was sich in den nächsten Jahren so daraus entwickelt.
Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Und wenn ihr euch gerne über dieses Thema auch noch weiter austauschen wollt, dann schreibt uns gerne in den Kommentaren oder ihr dürft uns auch sehr gerne auf Instagram folgen und auch da fleißig schreiben, Fragen stellen und mit uns in Kontakt treten.
Was sind deine Gedanken dazu? Welche Impulse nimmst du mit und welche Erfahrungen hast du gemacht? Schreib uns in die Kommentare und lass uns darüber in Austausch kommen. Alle weiteren Infos und Links findest du in der Folgenbeschreibung. Das war ein Einblick in echte und wirksame Erlebnispädagogik mit Aventerra. Bei uns geht es um mehr als Lagerfeuer.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.